Letztens war in der NZZ das Interview mit dem Jérôme Endras. Das ist der Stabschef vom Zürcherischen Amt für Justizvollzug.
Den kenne ich bei dieser Vorlesung.
Also der ist jetzt sicher nicht verdächtig, dass er Kriminalität kleinredet.
Nein.
Also es ist ein Interview vom 18. Oktober 2019, Seite 55. Ich möchte vier Passagen vorlesen. Mhm. Also die erste Frage ist, ob der extremistische Hintergrund bei Amokläufen in den letzten Jahren zugenommen hat. Man hat doch den Eindruck, es gäbe viel mehr Amokläufe als früher. Da sagt er, dafür liefern die Statistiken keine objektiven Anhaltspunkte. Wenn wir dennoch das Gefühl haben, Terroranschläge nehmen zu, dann hängt das sicher auch mit der Berichterstattung zusammen. Die ist heute intensiver und schneller als früher. Also es ist quasi ein Phänomen vom digitalen Zeitalter, dass man heute einfach sofort wissen, wenn ein Reissack in China umkippt, dass halt auch auf die ganze Berichterstattung zu Krimi... Oder ich glaube, die Aussage, die er da macht, gilt nicht nur für Amokläufe, sondern das gilt für Kriminalität per se. Kriminalität, das gibt Klicks, also überall, wo man ein Delikt hat, etwas Schlimmes, kommt sofort in die Medien und das ist dann halt von der ganzen Welt und darum hat man das Gefühl, oh nein, leck, was ist auch los?
Ja, also ich gehe schon davon aus, dass da etwas dran ist an dieser Aussage. Eben, ich meine, wir hören auch, es ist eben nicht nur für Kriminalität eigentlich, es sind auch die guten Sachen theoretisch, könntest du dir in Sekunden zugänglich machen, egal von wo auf der
ja,
Welt.
Ja, aber erstaunlicherweise funktionieren die Medien nicht über, was alles gut ist. Oder wenn irgendwo Arbeitsplätze abgebaut werden, sofort in den Medien. Aber Arbeitsplätze, die entstehen, liess ich ja nie.
Ja gut, gell, das sind ja nicht nur die Medien, dass sie füttern da sie machen nur das, was die Leute auch lesen wollen. Ich meine, das ist das typische Unfall auf der Autobahn Phänomen, wo nachher die Gegenspur in die andere Richtung Stau hat, weil alle müssen schauen. Also die schlechten Sachen interessieren halt einfach.
Ja, aber die Sensationsgier und führt dann dazu, dass man dann auf einmal das Gefühl hat, wir leben die unsicheren Zeiten. Das ist nämlich die nächste Frage. Also dann wird mit der Aussage konfrontiert, dass noch nie so wenig Gewalttaten gegeben hätte wie heute. Und dann sagt er, diese These von Steven Pinker ist in meinen Augen gut untermauert. Gleichzeitig hat auch die Gewalttoleranz massiv abgenommen. Stellen Sie sich vor 20 Jahren war Vergewaltigung in der Ehe noch straffrei. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also wir leben nicht nur in den sichersten Zeiten ever, sondern man hat auch noch ganz ein anderes Sensorium für Delikt. Also vieles, was man früher nicht einmal als Delikt angeschaut hat, ist ja heute noch dazugekommen.
Also rein logisch müsste man mehr Kriminalität also haben, weil mehr strafbar ist. Ja,
ja genau.
Und ist gleich nicht.
Es ist deutlich nicht. Aber einfach, das muss man sagen, das sagt der Stabschef vom Amt für Justizvollzug vom Kanton Zürich, das sage nicht ich als Anwalt.
Ja. Nein, das stimmt. Das hat dann natürlich nochmal eine andere Glaubwürdigkeit. Ja.
Ja, aber es ist doch so krass, wie das nicht korreliert mit der öffentlichen Wahrnehmung. Dass man wirklich das Gefühl hat, schlimm, die Jugend heute, wahnsinnig, was die macht. Nein, so brave Jugend hat es noch gar nie gegeben. Dann, das ist auch eine spannende Antwort. Also die Frage war, die meisten schweren Gewaltverbrechen werden von Männern verübt. Ist das nur dem Testosteron geschuldet? Die Antwort, ein Kollege von mir sagte einmal, das Gefährlichste, was die Evolution hervorgebracht hat, sind junge Männer.
Ja.
Also man würde junge Männer verbieten, wenn man das könnte verbieten.
Ja, die Statistik spricht halt schon ein bisschen in die Richtung.
Spricht für ein Verbot von jungen Männern.
Oh je, ist auch schade.
Muss man halt so machen, wie bei den Hühnchen, weißt du, werden doch die männlichen Gückel...
Geschreddert.
Die werden, glaube ich, geschreddert.
Ja, das machen wir nicht.
Nein,
das
aber
ist auch bei Gückeln nicht gut.
Ja, das ist auch bei Gückeln nicht gut, aber quasi ab einem gewissen Alter tust die Jungen, wenn die Männer jung sind.
Früher hat man sie doch einfach auf Tasmanien da, zum Teil, wenn man einen Seich gemacht hat. Das ist so die Insel.
Ja, aber du brauchst ja junge Männer schon, sonst sterben wir aus.
Ja, gut.
Es geht ums Alter 16 bis 24. Mhm. Also dass man auch, aber eben dann die Jugendkriminalität, ich meine, wenn man das weiss und Statistik spricht ja für das, dass man auch nicht immer gerade die riesen Aufregung verfällt, wenn jetzt, natürlich ist es nicht gut, wenn etwas passiert, aber man weiss ja, es ist ein Problemalter 16 bis 24 und das wächst raus. Weißt du, dass man das auch beim Bestrafen so denkt, weil wenn du, je härter du die bestrafst, desto mehr du sie desozialisieren und desto gefährlicher werden sie dann eben und bleiben sie dann auch über das Alter aus. Also du musst schauen, dass zwischen 16 und 14 nicht ein allzu grosses Seich machen, aber dass nachher mit 6, 27, wenn es wieder normal tickt, Also das hängt nämlich zusammen mit dem Umbau vom Hirn in der Pubertät, dass wenn es wieder normal tickt, das dann eben auch in der Gesellschaft kannst integrieren kannst.
Dass sie dann noch eine Chance haben.
Genau.
Ich möchte eigentlich gar nicht gross auf das Thema eingehen, aber es erinnert mich jetzt halt gleich einfach an die Berichterstattung von gestern über den Fall Carlos. Es ist nämlich schon auch recht krass und das ist halt schon auch genau die Alterszeit, wo man dann etwas gehabt hat, das funktioniert, um einen Jugendlichen auf eine Bahn zu bringen und dann halt überreagiert aufgrund von auch einem öffentlichen Diskurs. Ich möchte wie gar nicht grosse Meinung zu dem Ganzen sagen, aber es ist so ein Beispiel für die ganze Problematik. Da.
Eben, und ich weiß nicht, wie alt er heute ist. Wie alt ist er heute?
Er ist, glaube ich, 2-3 Jahre jünger als ich. Also der ist noch nicht ganz aus dieser Phase aus dem Fall.
Ja, und der hat wahrscheinlich in seinem Leben, weiß auch nicht, 3-4 Jahre im Gefängnis verbracht. Also dass er dann nicht mehr kannst, als funktionierendes Glied von der Gesellschaft integrieren.
Nein, das ist schwierig.
Liegt also auf der Hand. Aber eben die Frage ist, hättest du ihn können integrieren, wenn...
Nein, das wissen wir nicht, ja, wir werden es nie wissen.
Ja, ja.
Darum ist aber es passt wirklich.
Aber es ist sicher kein Ruhmensblatt von der Justiz. Mm-mm. Und da ist vor allem tragisch, dass eigentlich gut funktioniert hat und noch ein politischer Trick aufgesetzt wird.
Das ist eben richtig fies, weil es hätte vielleicht hätte er die Chance gepackt und es hätte können weiter funktionieren. Wir wissen es nicht.
Dann zur letzten Frage, die ich noch schnell lesen. Die Frage ist, seit Jahrhunderten debattieren Philosophen darüber, ob der Mensch von Natur aus gut oder schlecht ist. Was denken Sie? Die Antwort, ich spreche lieber von Dispositionen. Wir alle befinden uns in einem Kontinuum zwischen prosozialem und antisozialem Verhalten. Wenn die Gesellschaft gut funktioniert, werden sich die meisten Menschen prosozial verhalten. Es gibt aber eine kleine Gruppe, die sich immer antisozial verhält. Bei ihnen dürfte eine genetische Disposition vorliegen, die ihr Verhalten stark lenkt. Das ist ja genau das, was ich eben auch sage. Die meisten Menschen sind einfach die Umstände, der Moment, unglaublich dumme Sekunden, wo unglaubliche Auswirkungen hat dann fürs weitere Leben von denen selber und von allfälligen Opfer. Aber das sind meistens nicht einfach schlechte Menschen. Sondern es sind halt Alkohol, vielleicht Betäubungsmittel, falsches Wort, wo aus dem Ruder läuft. Und es gibt ganz wenige, die wirklich muss sagen, die sind gefühlskalt, antisozial, die müsstest du wirklich wegsperren.
Nein, das ist sicher so. Es sind meistens die Umstände. Und ich finde aber gleich, man muss das, manchmal wird das auch ein bisschen überbewertet, weil es gibt schon auch Leute, die in schrecklichen Umständen aufwachsen zum Beispiel und sich mega machen. Also es ist,
nein, das
es soll nicht eine Entschuldigung sein für alles, aber es ist, also ich stimme dir 100%
zu. Nein, aber ich rede jetzt da nicht von Erziehung oder schlechte Jugend, sondern ich rede von im Ausgang, oder? Schlechter Tag, Hunger, oder einfach so ein paar Faktoren, die dann einfach im Moment aus dem Ruder laufen. Und wenn dann kommst und sagst, ja, der geht jetzt 7 Jahre ins Gefängnis, dann wirst du ihn nachher nicht mehr integrieren können. Der Nutzen von der Strafe kostet der Gesellschaft viel und das Risiko wird nicht minimiert.
Ja, nein, das ist sicher so. Und das ist wirklich so ein bisschen tragisch am Ganzen. Es kann eine Sekunde mit einer falschen Entscheidung sein und eben für das Leben vom Täter der Horror und
ja, für das Leben vom Opfer
auch. Ich gar nicht anfangen, das ist zum Teil noch viel schlimmer, aber einfach es ist krass, wie die Umstände. Ja, wir haben auch einen Fall, wo jemand so ein bisschen im Teufelskreis gefangen war und wie einfach immer weiter. Es ist eine Abwärtsspirale und dann irgendwann hat es geklopft und das ist schon eigentlich heftig, weil ich glaube, man hätte das Problem irgendwie können lösen, wenn man es angepackt hat und sicher nicht so. Und ja, das ist sicher einfach Umstände, die zu dem geführt haben. Und die falsche Reaktion auf Sachen. Ja, eben, es ist ein Zusammenspiel halt eben auch, wie du bist und wie deine Umstände sind. Und es ist halt nicht so einfach zu erklären.
Ja, das ist eben auch noch spannend. Es ist dann die Frage, eben, was kann hier Erziehung ausrichten? Das ist dann gerade die Frage drauf. Es gibt eine berühmte Studie zur Gen-Umwelt-Interaktion. Sie hat gezeigt, dass bei Personen, die ungünstige Gene haben oder in der Kindheit traumatisiert werden, das Risiko massiv erhöht ist, gewalttätig zu werden. Was ich noch kurz möchte sagen, bei dem Fortress, wo es einmal Gutachter anwendet vom PPD, was die Gefährlichkeit messen, die arbeiten genau so. Also die nehmen dann so Faktoren wie traumatisierte Kindheit etc., ungünstige Gene, das heisst schon Eltern, die delinquiert haben, den ganzen Katalog von ganz vielen kleinen Fragen, die können sie dann beantworten. Also es ist jedes Mal eine Wertung von einem Menschen, bei jeder Frage. Und dann gibt es quasi das Total, Und das ist dann wahrscheinlichkeitsbasiert. Also man tut aufgrund von einer Wahrscheinlichkeitsanalyse, basierend auf ganz viele kleine Einzelfragen, dann entscheiden, lässt man jemanden raus, ja oder nein. Und das ist eigentlich auch unglaublich gemein.
Ja, eben gerade weil so viele Faktoren einspielen, die du nicht hast können beeinflussen.
Die du nicht kannst beeinflussen und die einfach irgendein Psychiater wie abkreuzelt, abhökelt. Also ich find das auch unglaublich, dass man auf Wahrscheinlichkeitsprognosen Leute wegsperrt. Finde ich unglaublich heikel.
Ist es sicher, ja. Ja, das ist auch wieder so ein schmaler Grat mit dem Sicherheitsbedürfnis. Und eben, aber
ja, man erklärt es mit dem oder man verkauft es mit dem Sicherheitsbedürfnis. Aber wenn du der Einzelne bist, der dann in die Mülle kommt.
Nein, eben ja. Ja, also, schlimm.
Ich möchte ja nie, dass man über mich so ein Gutachten erstellt.
Ich hätte auch ein bisschen Angst, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man da wegkommt.
Also, und dann sagt er weiter: Die Kombination dieser Faktoren ist also die Rezeptur für Gewaltdelikte. Genetische Verletzlichkeit und Trauma allein, also jeweils allein, hatten dagegen keinen großen Effekt auf das Verhalten. Aber wenn man dann beide Faktoren zusammen hat und vielleicht schon ein kleines Delikt gemacht hat, dann wird es schwierig, dass man in eine Hochrisikogruppe zugerechnet wird.
Obwohl es vielleicht gar nicht bist, ja.
Ja, obwohl es bist. Also ich habe ja auch Leute schon gesehen, die verwahrt worden sind, noch nach altem, also nach frühigem Recht. Wo ich auch mal sagen musste, es ist irgendwie 4, 5 so kleinere Bagatelldelikte. Und das hat dann zum Teil in der Hysterie nach dem Fall Howard gelangen, um jemanden zu verwahren. Also das habe ich heavy empfunden, wie leichtfertig so etwas, also nicht leichtfertig, aber wie leicht so etwas dann auch möglich wird.
Ja, das ist wie so vom einen ins andere Extrem reingefallen und muss sich zuerst jetzt wieder einpegeln oder hat sich müssen einpegeln.
Ja, es ist ja heute nicht eingepegelt. Nein, heute sperrst du Leute weg nach Wahrscheinlichkeiten. Mir kommt es ein bisschen vor, wie um 1900 hat man Köpfe und Hirne ausgemessen und hat gedacht, da entdeckst du Kriminalität. Ja. Und ich habe so ein Buch, oder? Da schaudert es da. Aber ich bin überzeugt, nächste 100 Jahre schaudert es einem über das, was wir heute mit den Leuten machen.
Auf der anderen Seite haben wir halt nichts anderes. Also ich finde es auch nicht super, wie es läuft, weil ich glaube auch, es ist gefährlich, mit Prognosen stellen, jemandem so viel wegnehmen. Aber auf der anderen Seite, die machen das nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist jetzt halt wie der Stand von der Wissenschaft. Wir können gar nicht gross anders gerade.
Das ist doch nicht der Stand von der Wissenschaft. Es gibt heftige Kritik an diesem System. Und wir haben ja schon Systeme mit sagen wir, altdienten, erfahrenen, forensischen Gutachtern, wo auch ohne einen Fragekatalog aller Vorträge die Leute können anschauen können. Also es ist nicht so, dass wir nichts haben. Und ich kritisiere jetzt da vor allem das System Vorträge und den Glauben, dass das wissenschaftlich sei. Das ist einfach Wahrscheinlichkeitsrechnen auf einem detaillierten Level. Aber das darfst du nicht, da gibt es schon massiv Kritik. Sie wird einfach nicht gehört und die Justiz will sie nicht hören. Oder es gibt ein ganz einfaches System, das ist in Deutschland so. Jemand muss von 2 Gutachtern begutachtet werden, unabhängig voneinander. Wenn beide das Gleiche sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie Recht haben. Aber es ist einmal erstaunlich in Deutschland, wie massiv 2 Gutachter voneinander abweichen. Und gerade das zeigt eben, das ist keine exakte Wissenschaft. Und das lässt einem wirklich, das muss zur Vorsicht gemahnen.
Nein, das sicher. Ich sage nur, es ist ja, also ich frage mich immer, die Leute kommen und kritisieren, aber wirklich eine Lösung, die richtig funktioniert, hat ja dann gleich.
Aber wir haben ja heute nicht eine Lösung. Wir haben einfach, wir sperren alle weg und lassen sie nicht mehr raus. Das ist doch nicht eine Lösung. Und dann gaukelt man den Leuten vor, ja, wir haben es im Griff, aber man hat es ja nur im Griff und hat keinen Rückfall mehr, weil man es nicht mehr rauslässt.
Ich meine, also ja, jetzt wir reden wie nicht ganz vom Gleichen. Ich rede bei immer noch sehr einfach bei diesen Instrumenten, wo du Gefährlichkeit missest, überhaupt nicht bei der Folge vom Ganzen. Ja, ich bin gar kein Fan vom Einsperren und vor allem vom unbefristeten Einsperren. Horror. Aber ich sage nur, irgendwo haben wir da gewisse Messinstrumente. Sie sind so gut, wie sie sind oder so schlecht, wie sie sind. Ich glaube, die Leute, die nehmen ihren Job mega ernst, die machen das sicher gut und ich gehe nicht davon aus, dass jemand leichtsinnig da ein Kreuzchen höher macht, einfach aufgrund von irgendeiner Sympathie.
Nein, aber es ist eben so, dass auch dort, wenn du jemanden reinsperrst, wegsperrst, dann erfährt man ja nie, ist es ein Fehler oder nicht, sondern ist ja weggesperrt. Das gilt wie nicht als Fehler. Die persönliche Freiheit gilt nicht mehr. Das Wegnehmen von einer persönlichen Freiheit, das wird zu wenig stark gewichtet. Wenn du aber einen hast, den du rauslässt und der macht wieder etwas, dann wird das als Fehler gewertet. Wir haben wie keine Fehlerkultur mehr. Es wird als Fehler gewertet und du wirst als Gutachter abgesagt und wahrscheinlich nicht mehr genommen. Und das stört mich. Das ist einseitig immer zu Lasten entgegen der Freiheit. Du getraust dich ja gar nicht mehr, jemanden rauszulassen. Weil wenn du jemanden rauslässt, sind die Konsequenzen für dich selber extrem.
Ja gut,
aber umgekehrt ist das Risiko immer viel geringer. Und das führt dazu, dass man im Zweifel eben rein tut und nicht rauslässt. Und das müsste ja umgekehrt sein von der Grundüberlegung vom Gesetz.
Ich glaube, das ist jetzt wirklich mehr das Problem der Juristen, dann, weil da kommt nur eine Empfehlung, da kommt ein Gutachten, das irgendetwas sagt, daraus gemacht wird, ist das Gericht. Also, vielleicht auch muss man in der Kommunikation zwischen diesen Behörden arbeiten. Ich finde es unfair, dass alles auf das System, das wir dort
haben. Du hast einen Gutachter, der selber immer kann sagen, ich bin ja nicht der, der entscheidet. Und der entscheidet, sagt, ich entscheide zwar, aber die Empfehlung vom Gutachter ist klar.
Eben darum meine ich, du musst die Kommunikation verbessern. Wir Juristen müssen lernen, verstehen, was überhaupt genau das bedeutet, damit wir besser entscheiden können. Und es muss klar sein, wo die Verantwortung ist. Und wer was? Wer hat seinen Job wie weit? Also ich glaube wirklich, dass da muss einfach die beiden Gebiete müssen besser zusammenspannen. Ja. Jeder Jusler müsste halt auch wirklich noch in seinem Studium ein paar Credits machen in dem Ganzen rein.
Ja gut, aber da langen ja ein paar Credits nicht.
Natürlich nicht, aber ich sage nur einfach, es ist sehr schwierig, dass man da eine gemeinsame Basis hat. Man versteht sich nicht, wie wird dann ein guter Entscheid kommen.
Ja, aber es wäre schon viel dient, wenn man überhaupt einmal wie zum Beispiel der Anwaltschaft zugestehen, dass ich dabei sein kann bei so Evaluationsgesprächen. Wir wissen, das ist eine Blackbox. Der Klient, der minder intelligente Klient, wird mit einem forensischen Gutachter führt ein Gespräch. Es gibt keine Tonbandaufnahme, es gibt keine Aufnahme von dem Gespräch und am Schluss hast du 90 Seiten Gutachter, wo sagt, er dir die Welt erklärt, die Welt und den Menschen erklärt. Muss ich sagen, hey, wir sind 2019, dass so etwas noch möglich ist, ist mir unverständlich. Null Kontrolle. Zumindest müsste ein Video mitlaufen, wo du nachher kannst anschauen, was ist wirklich gesagt worden und ist die Schlussfolgerung von dem Gutachter vertretbar. Allenfalls auch überhaupt einmal das Gespräch an einem anderen Gutachter kannst vorspielen, wo man dann darüber diskutieren kann. Führt das wirklich zwingend zu dem Schluss? Oder sind das reine einfache Kommunikationsfehler, die dann unglaubliche Auswirkungen können haben?
Wir kommen immer wieder zum gleichen Thema, nämlich, dass man all die Sachen einfach besser dokumentieren muss. Bei den Einvernahmen machen wir doch Videoaufnahmen, schauen wir, dass die Sachen wirklich nachvollziehbar sind. Ich glaube, das wäre sicher schon mal ein vernünftiger Schritt. Ja, dass eben mit Verständnis oder wenn man es kontrollieren kann, wächst eben auch das Verständnis fürs Ganze.
Ja, und auch die Akzeptanz.
Genau, ja, das
meine ich. Also es gibt ja Gutachter, die sind fantastisch, da erkenne ich meinen Klienten. Und dann gibt es Gutachter, die einfach ein Blabla, abgehobenes Blabla sind und du fragst dich, reden wir da vom gleichen Mensch?
Du fragst mich, ich weiss nicht, ob du ihn besser kennst oder den Gutachter.
Aber es ist schon etwas anderes, ob du in ein Strafverfahren mit jemandem gehst, irgendwie 2 Jahre, oder viel zusammen schaffst, viel zusammen redest, oder ob du einfach mit 2 Gesprächen an 3 Stunden einen durchschaust, also komm. Aber ja, ist klar, vielleicht hätten der Gutachter besser kennt als ich.
Ich weiß es ja nicht.
Aber es wäre dann schon zu erwarten, dass man zumindest den Klienten im Ansatz erkennt. Wirklich störend ist, dass das keiner Kontrolle zugänglich ist.
Ja, dort gehe ich sehr mit dir ein, ja. Da finden wir einen Nenner.
Also, einen Nenner finden wir sicher auch, dass wir jetzt nämlich heimgehen.
Sehr gut, sehr gut.
Es muss mal schauen, es ist
Sydney. Ja, ich komme jetzt nämlich zu spät.
Ah, nein, also, ciao.